die Nordwand bezwungen. Am nächsten Tag brachen wir erneut auf. Burley war zu schwach, um seinen Schlafsack zu verlassen. So schickte ich Shute und Constant mit zwei Trägern los, denen Wish und Jungle mit den ihren folgten. Bevor ich selbst aufbrach, sandte ich einen laufenden Boten mit einer Nachricht ab. Für zweiten Angriff auf Nordwand neu organisiert. Alle gesund und munter. Moral kann nicht hoch genug gelobt werden und die Träger sind ausgezeichnet. Die an diesem Tag geleistete Arbeit war wirklich phänomenal. Bei Ankunft am Fuß des Eishangs entschloss sich Shute klugerweise, seine Träger in der Kunst des Bergsteigens im Eis zu unterweisen. Zunächst zeigte er ihnen, wie man Stufen hackt, dann ließ er sie es selbst versuchen. Sie lernten es schnell. So schnell, dass Shute und Constant kaum mit ihnen Schritt zu halten vermochten. Sie stiegen den steilen Abhang so rasch hinauf, wie es in der dünnen Höhenluft nur möglich war. Beide sagten, sie hätten dergleichen nie zuvor gesehen. Die Träger zeigten keinerlei Ermüdungserscheinungen. Weiter und weiter stiegen sie, trotz ihrer vollen Traglast und der Arbeit, Stufen in das harte Eis zu schlagen. Als Wish und Jungle bei der Eiswand ankamen, war die erste Seilschaft schon fast außer Sichtweite. Es wäre natürlich Unsinn gewesen, eine derart komfortable Treppe zu ignorieren, und so gaben sie die Idee auf, nochmals die Felswand anzugehen. Ich gelangte einige Stunden später dort an. Zu diesem Zeitpunkt war von beiden Seilschaften nichts mehr zu sehen. Ich rief Wish über das Funkgerät. Er berichtete mir, was geschehen war. Alle Europäer seien aufgrund des von den Trägern eingeschlagenen Tempos am Rande der Erschöpfung. Sie würden den Col Süd mit Sicherheit erreichen. Er riet mir, zum Basislager zurückzukehren und am nächsten Tag mit der gesamten Ausrüstung, die im vorgeschobenen Lager benötigt wurde, zu folgen. Vor allem sollte ich die medizinische Ausrüstung nicht vergessen, die dort oben vermutlich nützlicher sein werde als im Lager unten. Also kehrte ich zum Basislager zurück und freute mich über die Gelegenheit auszuruhen und ein paar Stunden im freundschaftlichen Gespräch mit Burley zu verbringen. Seit unserer ersten Begegnung war meine Zuneigung zu diesem freimütigen Hünen beständig gewachsen. Ein Expeditionsleiter sollte niemanden bevorzugen, aber ich muss zugeben, dass ich unter all meinen Gefährten stets Burley gewählt hätte, um mit ihm das Zelt zu teilen. Ich fand ihn im Schlafsack und machte den Vorschlag, die Nacht bei ihm zu verbringen. Das sei zu gütig, sagte er, er denke aber, dass Prone mich mehr brauche als er. Prone, so sagte er, werde ganz allein im Basislager zurückbleiben und auf seiner einsamen Wacht werde er glücklicher sein, wenn ihm die Erinnerung an eine Nacht der Kameradschaft bleibe. Das war sehr selbstlos von ihm. Und obgleich ich ein wenig enttäuscht war, musste ich doch einsehen, dass die Pflicht mich zu dem Einsamen rief. Ich fand ihn in seinem Schlafsack. Auch er war dankbar, aber selbstlos und sagte, nicht im Traum wolle er Burley meiner Gesellschaft berauben. Ich sagte ihm, ein solches Opfer könne ich keineswegs annehmen, und bald hatten wir uns für die Nacht eingerichtet. Der arme Prone schien recht deprimiert, und um ihn aufzuheitern, ermunterte ich ihn, von seiner Familie zu erzählen. »Ob er eine Braut habe?«, fragte ich. »Nein«, erwiderte er, »seine Frau sei wenig verständnisvoll und seine Kinder fänden, eine Mutter sei völlig ausreichend.« Ich entschuldigte mich für meinen Schnitzer und fügte hinzu, die Auskunft überrasche mich. Sir Hugely hatte mir gesagt, er sei Junggeselle. Prone erwiderte, es stehe Sir Hugely selbstverständlich frei, zu diesem wie zu jedem anderen Thema seine eigene Meinung zu haben, doch er, Prone, habe einen anderen Eindruck. Ich sagte, ich nehme an, dass ihm das Familienleben zusage. Er sagte, ganz im Gegenteil, er finde es unerträglich. Ich drängte ihn, mir mehr zu erzählen, denn geteiltes Leid sei halbes Leid. Zunächst sträubte sich der arme Junge, doch es gelang mir, seine Schüchternheit zu überwinden, und so erzählte er mir seine traurige Geschichte. Er kam aus einer armen Familie. Sein Vater war ein arbeitsloser Ölbestreicher vom alten Schlag gewesen, voller Stolz auf sein Handwerk und mit einem eingewurzelten Horror vor Almosen. Er war aber über seinen Schatten gesprungen, um seinen Sohn auf die medizinische Akademie schicken zu können. Prone erzählte, täglich mit ansehen zu müssen, wie sein Vater über seinen Schatten sprang, habe ihm in seinen Jugendjahren den stärksten Eindruck gemacht. Er war aber nicht nur über seinen Schatten gesprungen, sondern seinem Sohn zuliebe war er bis zum Äußersten gegangen. Von 6 verschiedenen Wohltätigkeitsvereinen hatte er unter 8 verschiedenen Namen Zuwendungen bezogen, Droh- und Erpresserbriefe geschrieben, Taschendiebstahl getrieben, Postautos und Damenhandtaschen ausgeraubt, war in Häuser eingebrochen, hatte Kindern Bonbons weggenommen und anschließend reuevolle Berichte für christliche Erweckungsmagazine geschrieben. Dieser selbstlose und aufopferungsvolle Eifer hatte den jungen Prone dazu bewogen, sich ganz der Erfüllung des väterlichen Wunsches zu widmen. Und so hatte er beschlossen, dass ihn kein Hindernis davon abhalten werde, das ferne Ziel einer Niederlassung als praktischer Arzt zu erreichen. Nach vielen Jahren eifrigen Studiums erreichte er, was er sich vorgenommen hatte. Um das Geld für den Kauf einer Praxis auf den Tisch legen zu können, brachte sein Vater ein letztes Opfer. Er ließ sich zum Schatzmeister einer Wohltätigkeitsorganisation wählen, ein Ehrenamt, das ihm unbegrenzte Möglichkeiten zur Unterschlagung eröffnete. So war Prone praktischer Arzt geworden. Seine allererste Patientin war eine Witwe, die aufgrund ihrer gelegentlichen Lektüre der Comichefte ihres Sohnes an akutem Horror und Boshaftigkeit litt. Den jungen Arzt hasste sie von ihrer ersten Begegnung an und setzte es sich in ihren grausamen Kopf, ihn zu heiraten. Falls er sie nicht zur Frau nehme, so sagte sie ihm, werde sie ihn öffentlich bezichtigen, ihren Versicherungsausweis verlegt zu haben. Um nicht Schande und die Zerstörung der väterlichen Träume zu riskieren, hatte Prone zugestimmt. An Halloween waren sie in Gravesend getraut worden. Sein Eheleben war ein Martyrium. Seine Frau war eine Furie in Menschengestalt. Nach außen wirkte sie wie eine liebenswürdige Dame, ihm gegenüber jedoch betrug sie sich wie ein Teufel. Die Dinge, die sie tue, seien zu grauenerregend, um sie zu erwähnen. Die Kinder, 8 an der Zahl und ein weiteres unterwegs, waren der passende Nachwuchs für ein solches Scheusal. Eines grauenhafter als das vorhergehende. Und das kommende, so stellte er sich mittels Extrapolation vor, werde wahrhaft grässlich sein. Niemand, so Prone, könne sich vorstellen, was er durchgemacht habe. Seine Samstagnachmittage waren Albträume gewesen. Sein erschütternder Bericht berührte mich tief. Ich sagte Prone, er habe mein volles Mitgefühl und bot ihm jegliche Hilfe an, die ihm von Nutzen sein mochte. Er sagte, das sei sehr liebenswürdig von mir. Tatsächlich gebe es eine Kleinigkeit, die ich für ihn tun könne. Er wolle nämlich gern ein Antiquälgeist-Serum testen. Ob es mir daher etwas ausmache, wenn er es an mir erprobe. Natürlich freute ich mich über seinen Stimmungsumschwung und ebenso über mein Glück, ihm behilflich sein zu können. Er holte seine Injektionsspritze hervor und gab mir eine große Dosis. Später sagte er mir, er sei mit dem Resultat sehr zufrieden gewesen. Die Wirkung war, dass ich sofort einschlief, und so endete das einzige von Mann zu Mann geführte Gespräch, das ich mit Prone hatte.